Chill and relax, das rät FIFA-Präsident Gianni Infantino vor dem WM-Start. Leicht gesagt, denn dieses Turnier sorgt ja schon vor dem ersten Anpfiff für heiße Diskussionen. Und aus deutscher Sicht geht es dabei um mehr als nur den ersten Gegner Curaçao. Es geht um Haltung, ums Halten, um die Frage, ob diese Nationalmannschaft halten kann, was sich Julian Nagelsmann und Millionen Fans von ihr versprechen. Vor allem geht es aber darum, an wem der Bundestrainer kurz vor dem ersten WM-Spiel festhalten wird und wen er vielleicht noch fallen lässt.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau. Guten Morgen.
Hallo Malte.
Schön, dass du mit dabei bist. Wie geschillt und relaxed bist du denn vor dem WM-Start der deutschen Mannschaft?
Nicht so recht, ehrlich gesagt. Es gibt so viel zu tun in der Redaktion. Also, das ist schon ordentlich, ja.
Du bist in diesem Jahr das erste Mal seit längerer Zeit nicht bei der WM vor Ort. Verändert das deinen Blick auf dieses Turnier? Blickst du da anders drauf als sonst?
Da gehe ich mal von aus, wenn man das jetzt aus... Ich habe es ja jetzt noch nicht erlebt. Es geht ja gerade los erst. Und das muss ich jetzt mal checken. Aber wenn man natürlich vor Ort ist, ist es was anderes. Die Nächte sind kürzer. Die Arbeit ist eine völlig andere, der Blickwinkel ist ein anderer. Ich muss jetzt halt hier auch gucken, dass wir das in der Redaktion alles hinbekommen.
Aber generell bei dir eher, wenn du mit Blick auf das Turnier deine Gefühlslage beschreiben solltest, eher Vorfreude oder überwiegt da angesichts aller Begleitumstände die Skepsis?
Die Sache ist irgendwie so ein bisschen so, man hat irgendwie sein Hobby zum Beruf gemacht und sein Hobby verloren. Diese Leichtigkeit, Die habe ich auch nie gehabt, wenn ich da irgendwo hingefahren bin zu den Turnieren, sondern immer irgendwie so ein Gefühl auch, dass da irgendwie Druck ist, auf einem lastet. Und das spüre ich jetzt auch wenn ich nicht in der ersten Reihe bin, sondern zusehen muss, dass wir das in der Redaktion hinbekommen. Aber das ist ja nach so einem Ende der Bundesliga-Saison und dann geht es schon in der neuen Saison gleich wieder weiter. Irgendwie gibt es euch relativ wenig Zeit zum Durchatmen. Also ich habe schon gehörigen Respekt jetzt vor der Arbeit.
Und die ganzen Umstände, Proteste in Mexiko vor dem Eröffnungsspiel, darüber lesen wir, die Sicherheitsfragen, Die politischen Diskussionen in Amerika. Wir brauchen das jetzt gar nicht alles im Einzelnen nochmal aufzudrücken. Es ist ja in den letzten Monaten ausführlich diskutiert worden. Aber wie sehr trübt das dann auch den Blick für dich auf dieses Turnier, wenn du es auch vergleichst mit Katar und Russland, wo wir ja auch ähnliche Themen diskutieren mussten, leider.
Also ich kann mich erinnern, vor Katar habe ich so ungefähr mit allen Leuten, die irgendwie was über Menschenrechte oder Arbeitsbedingungen zu erzählen hatten, Interviews gemacht. Und irgendwie ist man da auch hingeflogen mit so einem Bad Taste in the Mouth und ziemlich schnell dann wieder weggeflogen. Und man hat aber natürlich auch Sachen erlebt. Also wir haben ganz nah beim El Baid-Stadion, wo Deutschland ausgeschieden ist, unser Apartment gehabt, als eine der wenigen Journalistengruppen. Wir konnten sozusagen zu Fuß durch die Wüste ins Stadion laufen und zu Fuß wieder zurück. Das habe ich auch noch nie gehabt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, dass ich irgendwie 1,5 Kilometer durch die Wüste zum Stadion laufe und nach der Mixzone und Pressekonferenz nach 20 Minuten wieder im Apartment bin. Man konnte ja auch viele Spiele gucken. Natürlich war das alles auch belastend und ist es jetzt auch wieder. Also auch wenn man mit Freunden spricht, ich habe gestern Abend auch die Pressekonferenz von Infantino geguckt. Wir haben in der ganzen Zeitung von vorne Thema des Tages, Leitartikel bis in den Sport hinein, politische Themen. Ja, also irgendwie so einfach auf Fußball freuen kann ich mich nicht einfach so. Geht irgendwie nicht.
Ganz schwierig. Politik, Sicherheit, Stimmung, das alles wird diskutiert. Aber wir müssen vor allen Dingen natürlich auch ein bisschen, weil wir FIFA-Pitch ein sportliches Medium sind und den Newsletter ja morgens vor allen Dingen dann vom Kollegen Pit Gottschalk auf Sport fokussiert zusammengestellt kriegen. 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert, in eurem Postfach. Auch über Sport sprechen und vor allen Dingen über die Frage, mit welcher Mannschaft startet denn Julian Nagelsmann in dieses Turnier? Und da ist ja eine Frage dann auch in den letzten Wochen extremst bis zum Erbrechen eigentlich schon fast durchdiskutiert worden, die Torwartfrage. Ich will jetzt nicht nochmal von dir wissen, ob du das gut findest, ob du das schlecht findest, sondern vielleicht, wie du es einschätzt, was sagt das über Nagelsmanns Entscheidungsfähigkeit beziehungsweise über Nagelsmanns Idee, vielleicht auch in dieses Turnier zu gehen? Was sagt das über Nagelsmann selber aus?
Ich glaube, es sagt aus, dass er auch auf seine Führungsspieler gehört hat. Ich meine, das Verhältnis zu zu Manuel Neuer war angespannt. Das ist ja keine Frage. Manuel Neuer ist damals, als er verletzt war, hat ein Interview gegeben am Verein vorbei und hat gesagt, ihm wäre das Herz rausgerissen worden, dass sein Torwarttrainer Tapalovic vor die Tür gesetzt wurde. Das war die größtmögliche Eskalation damals. Und Nagelsmann hat wahrscheinlich wirklich bis vor 3 Monaten mit Oliver Baumann geplant und dann werden auch Spieler mit ihm geredet haben, wird das nicht einsam entschieden haben. Auch der Torwarttrainer wird das natürlich mitentschieden haben. Von daher, das ist halt eine sportliche Entscheidung gewesen aus meiner Sicht, die natürlich dem Baumann wehtut. Mhm. Aber es tun Fußballprofis sportliche Entscheidungen ganz oft sehr weh. Wir kriegen das nur meistens gar nicht mit. Es passiert halt nicht unter dem Auge der Öffentlichkeit, wenn in einem Profikader, in einem Bundesliga-Club 28 Spieler sind oder oft 30, dann sind da ganz oft ganz viele enttäuschte Spieler, um die sich niemand kümmert. Medial nicht, weil die auch schon gar nicht von den Vereinen vorgelassen werden, um mit den Medien zu sprechen. Die müssen da selber mit klarkommen. Und so ähnlich geht es dem Oliver Baumann auch, der ja sehr viel Mitleid erfahren hat. Ich sage nur, dieses Mitleid müsste eigentlich jedes Wochenende, es gibt 500 Bundesliga-Profis, müsste jedes Wochenende müssten das sehr viele Spieler erfahren, denen es wirklich schlecht damit geht, mit ihrer Situation. Und Baumann ist jetzt der ist gerade 36 geworden, der ist jetzt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Der kann womöglich sogar spielen. Der hat jetzt die ersten beiden Vorbereitungsspiele ja auch absolviert. Also ich glaube, es wäre keine kluge Entscheidung von ihm gewesen, sozusagen beleidigt den Battle hinzuwerfen. Er wird jetzt groß dafür gelobt, dass er das nicht gemacht hat. Das ist aber, finde ich, ehrlich gesagt auch eine nachvollziehbare, egoistische Entscheidung. Natürlich auch eine Entscheidung für die Mannschaft, aber natürlich auch eine Entscheidung für sich selber, weil er ist bei dieser WM dabei und womöglich, weil Neuer vielleicht nicht alle Spiele spielen kann, hat er sogar noch Einsatzchancen. Zumindest hat er deutlich größere Einsatzchancen als Ersatztorhüter, das gemeinhin bei Fußballweltmeisterschaften haben.
Definitiv. Wäre es nicht vielleicht sogar ganz gut von Nagelsmann, wenn er ihn gegen Curaçao sogar spielen ließe, weil es irgendwo ja auch so ein perfektes Spiel wäre, um ihn da vielleicht einfach drin zu lassen. Er ist im Flow, er hat gegen die USA gut gehalten, hat in der Vorbereitung insgesamt eine gute Leistung gezeigt, die WM-Qualifikation ja auch tadellos bestritten, dass er ihm quasi noch so ein Goodie gibt, eben für diese vergangenen Leistungen und Neuer auch noch die Chance gibt, vielleicht sich ein bisschen mehr zu erholen.
Gut, also wie sehr Neuer sich noch erholen muss, das weiß ich jetzt nicht. Er hat ja schon mittrainiert, aber nicht wirklich auch beim Abschlussspiel dann nicht teilgenommen. Jedenfalls nicht in der Phase, als Medien zuschauen durften. Aber ich finde für ein Goodie jetzt das erste Spiel gegen Curaçao für Baumann, das finde ich jetzt keine gute Idee. Mhm. Wenn Neuer fit ist und die WM spielen soll, wäre das vielleicht gerade das richtige Spiel, um wieder ein Gefühl zu bekommen, reinzukommen. Ich meine, Curaçao ist einfach nicht gut genug. Das muss man sagen. Ich erwarte da so ein ähnliches Ding wie 2002 gegen Saudi-Arabien, damals im Sapporo Dome, auch unterm geschlossenen Dach, hat Deutschland ja damals haushoch gewonnen. Und eigentlich erwarte ich so ein ähnliches Spiel. Und es werden nicht allzu viele Aufgaben auf den Torwart kommen. Ich finde das jetzt eigentlich, Neuer soll bei der WM spielen, das ist entschieden. Und dann, wenn er fit ist, dann sollte er auch gegen Curaçao spielen.
Die Aura wird nicht unbedingt gefordert sein gegen die Stürmer von Curaçao bei aller Wertschätzung.
Und hier kommt kurz Werbung.
Am Sonntag geht's für Deutschland endlich los. Unsere Nationalmannschaft startet am 14. Juni in das größte Fußballturnier der Welt und zum WM-Auftakt wartet Curaçao. Auf dem Papier eine klare Sache, aber genau solche Spieler haben im Turnier schon oft ihre eigene Dynamik entwickelt. Deutschland wird das Spiel machen müssen, früh Kontrolle übernehmen und idealerweise schnell für klare Verhältnisse sorgen. Curaçao hingegen kann befreit aufspielen und wird versuchen, kompakt zu stehen und über Umschaltmomente Nadelstiche zu setzen. Von den Quoten her sieht alles nach einem klaren deutschen Sieg aus. Wer ein bisschen mehr Spannung will, findet bei Bet365 Sportwetten noch ganz andere Angebote. Zum Beispiel schießen beide Mannschaften mindestens ein Tor. Trifft also auch Curaçao gegen Deutschland? Wenn ja, gibt's eine Quote von 3,0. Wenn nicht, dann 1,33. Da schaut man Fußball doch mit ganz anderen Augen. Ich persönlich meine, Deutschland hält die Null. Aber was weiß ich schon. Zum Start des größten Fußballturniers der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor. Und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Du hast es schon gesagt, Baumann darf sich Chancen ausrechnen. Ist er vielleicht Nagelsmanns wichtigster Ersatzspieler bei dieser WM?
Ja, das. Ich meine, ich hätte auch vor der WM 2014 nicht gedacht, dass Mario Götze der wichtigste Ersatzspieler von Joachim Löw sein wird, weil der Götze damals so schlecht gelaunt ins Trainingslager nach Südtirol kam, nach einer unbefriedigenden Saison beim FC Bayern. Und auch bei der ganzen WM hat man ihn eigentlich immer nur so mürrisch rumlaufen sehen. Und dann ist er auf einmal, hat auch nicht besonders gut gespielt, als er gespielt hat. Und dann wird er in diesem Finale eingewechselt. Sowas ist immer irgendwie schwer vorhersehbar. Auch André Schürrle, so genau wusste man das nicht, dass der so eine WM spielt und da als Joker so eine Rolle spielt. Vielleicht passiert ja gibt's irgend so eine Geschichte jetzt bei dieser WM auch. Und das sind meistens wichtige Geschichten. Mhm. Könnte natürlich passieren. Ich kann das nicht voraussehen. Wenn Neuer fit bleibt, dann sitzt Baumann auf der Bank. Aber man weiß auf jeden Fall, dass man da jetzt jemanden hat, der die Rolle zuverlässig ausfüllen kann.
Aber eben nicht auf dem Niveau von Manuel Neuer. Das ist zumindest ja die Meinung von Julian Nagelsmann. Der Neuer dann aber vor allen Dingen braucht wahrscheinlich dann, wenn es gegen die größeren Gegner geht. Aber da jetzt drauf zu spekulieren, nachdem wir die letzten zwei WM-Turniere ja relativ früh dann schon beendet hatten und das Turnier damals immer vom Ende gedacht haben, wäre wahrscheinlich der falscheste Ratgeber.
Ein Kollege hat, Jakob Böllhoff, der hat zuletzt so witzig in unsere Gruppe geschrieben, er glaubt, dass Baumann die ganze WM spielt, aber im Finale spielt dann Neuer. Also kein schöner Witz für Baumann.
Nee, das stimmt.
Also, das ist eigentlich auch so eine zugespitzte Situation, die natürlich so nicht passieren wird, wenn Baumann tatsächlich die ganze WM spielt und Deutschland ins Finale kommen sollte, weil Neuer nicht fit ist, dann wird er auch im Finale spielen. Ich gehe davon aus, dass Manuel Neuer spielen wird und er hat jetzt die letzten Turniere nicht besonders gut gespielt, das muss man auch ehrlich sagen. Das weiß er auch selber.
Ja.
Die letzte EM war okay, davor die WM war nicht gut in Katar und man muss auch klar nochmal sagen, er ist zurückgetreten, nicht weil er das unbedingt wollte, sondern weil ihm auch mitgeteilt wurde, dass Marc-André Ter Stegen bitte schön jetzt die Nummer 1 werden soll und nicht wieder dieser Schatten Manuel Neuer über ihm schweben soll. Und das war sozusagen die Hintergrundgeschichte zu Neuers Rücktritt vor 2 Jahren.
Und das hat sich jetzt natürlich ein bisschen alles verändert. Vielleicht darf Baumann dann ja im Spiel um Platz 3 spielen, wie damals Oliver Kahn 2006. Aber denke ich schon wieder das Turnier vom Ende her. Interessant ist ja, im Tor setzt Nagelsmann offenbar auf maximale Erfahrung. Auf der linken Seite, da scheint er den genau umgekehrten Weg aktuell zu gehen. Lothar Matthäus und Philipp Lahm, die haben sich dieser Tage nochmal für David Raum auf links ausgesprochen. Nagelsmann scheint eher für Nathaniel Brown die Stange zu halten und dahin zu tendieren. Warum Brown, warum nicht Raum? Was sagst du?
Brown ist halt noch so ein besserer Zwischenraumspieler, der so in den kleinen Räumen sich auch wohlfühlt. Raum fühlt sich in den großen Räumen sehr wohl. Die Räume werden größer, je länger ein Spiel dauert, weil die Erschöpfung bei dieser WM wahrscheinlich auch groß sein wird aufgrund der klimatischen Verhältnisse. Jetzt nicht im ersten Spiel, sowohl was den Gegner angeht, Curaçao, als auch diesen Dome, in dem gespielt wird in Houston. Aber der Brown ist auch ein unglaublich schneller Spieler. Der ist noch ein bisschen schneller, auch nach hinten. Ist auch der Spieler, der bei deutschen Ecken dann immer hinten abdeckt, weil er absichert, weil er so schnell ist. Und ist noch ein bisschen flexibler in den Räumen, kann auch mal so ins zentrale Mittelfeld gehen, kann dann mit Florian Wirtz noch so mehr im Doppelpass bewirken. Hat eine gute Phase, hat jetzt immer gespielt. Raum ist nicht so ganz topfit aus der Saison gegangen, hat er auch gestern nochmal selbst gesagt in der Pressekonferenz und hat seine Unterstützung für seinen Kumpel, seinen Konkurrenten Brown bezeugt. Ja, was soll er auch in der Öffentlichkeit anderes sagen? So ist die Situation jetzt. Und Nagelsmann und sein Trainerteam sehen das jeden Tag im Training. Wir haben es im Spiel gesehen. Brown hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Also das ist jetzt die Begründung. Vor allen Dingen mit den kleineren Räumen, mit Wirtz. Da ist er so ein bisschen flexibler als Raum. Ist nicht so eine Dampfwalze. Ein bisschen filigraner und ist auch nicht umsonst vom FC Bayern heftig umworben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Transfer hier noch bei der WM über die Bühne geht. Sowas hat es ja auch schon gegeben in der deutschen WM-Geschichte. Ich erinnere mich, 2002 in Japan wurde uns nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien 2 Tage später mitgeteilt, dass Thorsten Frings zu Borussia Dortmund wechselt. Also es kann schon passieren, sowas.
Also gucken wir mal, was da noch kommt. Soll ja eine angebliche Ablöse von 60 Millionen im Raum stehen. Sky berichtet, der Spieler und der FC Bayern hätten schon generelle Einigkeit erzielt mit den Frankfurtern. Als Verein müsse noch gesprochen werden. Also da ist tatsächlich was aktuell in der Mache. Aber die Auswahl, Erfahrung auf der Torhüterposition und Form und vielleicht dann auch das Passgenauere für die aktuelle Phase bei dann Brown auf der linken Seite, sind ja schon 2 unterschiedliche Prinzipien, denen Nagelsmann da folgt. Oder schließt sich das nicht unbedingt aus, weil er natürlich situativ dann eben auch reagieren muss?
Gut, was Erfahrung auf der Torwartposition angeht, da geht es um einen 40-Jährigen und einen 36-Jährigen.
Ja, aber der eine, der Champions-League-Sieger ist und der andere, der mit Hoffenheim eher auf, ich wollte jetzt nicht sagen, über die Dörfer tingelt, das wäre jetzt zu despektierlich, aber doch eben eine andere Erfahrung dann mitbringt.
Ja, ich glaube, dass es in dem Fall eine fachliche Entscheidung da links ist. Ich glaube nicht, dass da sozusagen die Entscheidung gefallen ist, weil der Raum 7 Jahre älter ist oder 5 Jahre älter, glaube ich, als Brown, dass er deshalb nicht spielt, sondern eher die fachliche Entscheidung, dass das, was Brown derzeit von seiner Form her gibt und was wir seine Spielweise jetzt eher gefragt ist. Also, aber klar, Nagelsmann hat ja auch einen jungen Burschen nachnominiert. Der guckt natürlich schon, dass der Kader durchmischt ist. Also das fällt ja schon auf und das sieht man ja auch im zentralen Mittelfeld. Können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, Pavlovic und Metscher. Also das ist ja auch im Grunde ein Perspektivmittelfeld. Da weiß ja keiner von uns wirklich, ob die auf Weltniveau das hinkriegen werden. Also bei Metscher weiß ich es noch wirklich nicht genau. Bei Pavlovic steht das ja nur in der Champions League an der Seite von Kimmich allerdings schon bewiesen. Aber jetzt an der Seite von Metscher, das sah ganz gut aus jetzt in den beiden Vorbereitungsspielen. Aber das eine war halt Finnland und das andere waren die USA. Bin ich schon echt ziemlich gespannt. So junge Burschen da. Also bei der letzten EM waren da so ungefähr die größte Erfahrung, die man sich vorstellen konnte mit Kroos und Gündogan. Ja, das ist ja eine zentrale Stelle eines Teams, da schlägt das Herz.
Definitiv. Und dieses Herz wird ja dann immer noch unterstützt von Joshua Kimmich, der von seiner Rechtsverteidigerposition, die er zumindest auf dem Papier hat, ja eigentlich sowieso relativ häufig abweicht.
Na klar, ist natürlich auch immer ein bisschen eine Gefahr, wenn der rechte Verteidiger sich gleichzeitig auch als zentraler Mittelfeldspieler sieht, so eine Doppelrolle ausfüllt, dann ist das natürlich so eine Hybridrolle, dann ist das für den Gegner einerseits schwierig, weil dann auf einmal ein Mann mehr da im Mittelfeld noch ist, mit eigenem Ballbesitz. Lauert aber natürlich auch eine Gefahr und ich erinnere mich, dass Hansi Flick in seinem letzten Länderspiel gegen Japan im September 23 genau diese Rolle für Kimmich auch vorgesehen hat und dann der Linksaußen von Japan gar nicht mehr eingekriegt hat vor Freude, wie viel Raum er da hatte. Und Deutschland hat 4-1 verloren, auch weil Angriffe über die Seite kamen. Wir haben auch schon ein Testspiel oder ein Qualifikationsspiel jetzt gehabt. Ich glaube, ein Testspiel war es, wo auch einmal Kimmich zur Mitte zog und dann die linke Seite frei war und prompt ein Gegentor fiel. Das ist auch ein Risiko, keine Frage. Aber es ist natürlich auch eine Chance. Deutschland will dominant spielen und Kimmich dann damit reinzuziehen und dann einen flexiblen Dreieraufbau da zu haben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Überzahl zu schaffen bei Ballbesitz.
Definitiv. Und wir wissen ja auch, wie es auf den Außenpositionen in den letzten oder in den Jahren, im Grunde fast seit Jahrzehnten in Deutschland dann auch um die Spieler dort bestellt ist. Es gibt sie nicht, diese absoluten Experten. Ist vielleicht Brown auf der linken Seite, der das Ganze ja positionsbezogener und positionsgetreuer interpretiert als Notbehelf Kimmich auf der rechten Seite, vielleicht der Linksverteidiger, den Deutschland seit Jahren sucht? Ich will jetzt nicht so weit zurückgehen, dass ich sage, seit Bremer hatten wir keinen mehr.
Ja, das ist, also ehrlich gesagt, das würde ich jetzt noch nicht sagen, weil dafür hat, der hat neulich gerade erst sein erstes, ist er zum ersten Mal gegen Luxemburg, glaube ich, eingewechselt worden und hat jetzt ein paar Mal von Anfang an gespielt, auch neulich erst zum ersten Mal wirklich über 90 Minuten, also soweit würde ich echt noch nicht gehen. Klar, der hat auch eine gute U21-EM gespielt, hat bei Eintracht Frankfurt ordentlich gespielt, aber in der Rückrunde auch nicht mehr wirklich sehr gut. Und er verkörpert natürlich auch eine flexible Rolle. Mhm. Also nicht ganz so flexibel wie das Kimmich interpretiert, aber deutlich variantenreicher als Raum. Das muss man schon sagen. Also den sieht man auch immer wieder mal im zentralen Mittelfeld. Das ist schon der Fall bei Brown. Aber dass ich jetzt so weit gehen würde, den auf eine Stufe mit Bremer, also dass der jetzt auch dann noch einen Elfmeter mit links oder rechts schießen kann. Auf jeden Fall, er könnte auch auf der rechten Seite auch spielen. Er ist auf jeden Fall flexibel einsetzbar. Das ist keine Frage. Und er hat auch schon ja geäußert, dass er das gerne tut und sich auch im zentralen Mittelfeld wohlfühlt. Und auf der rechten Seite auch wohlfühlt. Beides.
Gerade die Außenposition natürlich dann auch interessant für die Bayern, die da natürlich jemanden suchen, der da auf Dauer gerade als deutscher Nationalspieler natürlich dann diese Position bekleiden kann und dann auch noch flexibel einsetzfähig ist. Du hast die Entwicklung von Brown auch kurz angerissen, kam vor 2 Jahren ja quasi als Zugabe für Can Uzun aus Nürnberg. Den hatte man gar nicht so auf der Rechnung, aber ist schon, auch wenn er in der Rückrunde jetzt ein bisschen eingebrochen ist, was ja sicherlich auch daran lag, dass die Frankfurter insgesamt unheimliche Probleme hatten in dieser Saison. Ja. Schon starke Entwicklung.
Ja, also eingebrochen wäre jetzt, also die Eintracht ist wirklich so ein bisschen eingebrochen, da hast du schon wirklich recht, Malte. Und im Grunde Brown ist nicht so ganz mit eingebrochen. Mhm. Der hat so irgendwie sich da ganz gut durchgehangelt. Auch dank seines Geschicks, dank seines Tempos und natürlich auch dadurch, dass er in der Nationalmannschaft unglaublich Selbstvertrauen getankt hat. Das sieht man ihm an. Der ist nicht mehr ganz so zurückhaltend, ist eigentlich ein zurückhaltender Mensch. Aber man sieht, dass er jetzt schon so ein bisschen Forscher wird. Er ist schon Kapitän gewesen bei der Eintracht zwischenzeitlich. Das macht natürlich was mit so einem Burschen. Es gibt ihm unglaublich breite Brust. Und breite Brust braucht auch noch so ein bisschen kräftemäßig. Hat er früher im Fitnessstudio gearbeitet als Bursche. Mhm. Und jetzt macht er da eher Training als am Eingangsbereich zu stehen und zu checken, dass die Leute auch wirklich rein dürfen.
Aber er kann natürlich noch ein bisschen nachlegen, aber er hat ja Leon Goretzka mit bei der WM, der kann ihm da ja ein paar Tipps geben, wie man zulegt, auch muskulär.
Ja, und zu viel darf es dann ja auch nicht werden. Ne? Also der lebt ja dann auch schon von seiner Grazilität oder wie ist das richtige Wort?
Ja, die natürlich unheimlich hilft, leichtfüßig dann auch dieses Tempo. Ja. Du hast es vorhin angesprochen, 35 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, glaube ich, das wäre dann eher
so. Seine Höchstgeschwindigkeit ist 35,8 und das ist schon richtig gut.
Ein guter Tipp, wenn Lothar Matthäus das Topspiel kommentiert für den schnellsten Spieler. Da macht er nichts falsch, wenn er auf Brown tippt bei Eintracht Frankfurt spielt.
Ja, witzigerweise weiß Brown auch noch ganz genau, wo er das gemacht hat, nämlich bei einem Spiel gegen Heidenheim. Es war ein Defensivsprint. Mhm. Das hat er mir neulich mal erzählt. Das finde ich interessant, dass so ein Spieler das so ganz genau weiß und dann sogar weiß, das war gar nicht nach vorne, sondern ein Sprint nach hinten. Mhm. Das ist ihm ja auch wichtig, weil eigentlich ist er natürlich so von seiner Ausrichtung her auch gerne immer nach vorn unterwegs und möchte sich noch verbessern im Defensivverhalten. Und das macht ihn irgendwie so richtig ein bisschen stolz, dass dieses Tempo bei einer Abwehraktion sozusagen erreicht wurde. Mhm.
Daran kann er sich erinnern, aber das weiß er. Aber Nagelsmann sagt über Brown, da passt das Zitat ganz gut, er weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist.
Ja. Ja, weil er halt ein bescheidener, zurückhaltender Bursche ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, dass der Nagelsmann sagt, hey, du kannst, sei selbstbewusst. Ne? Mhm. So der Raum, der ist halt ein ganz selbstbewusster Mensch. Ja. Auch ein bisschen lauter. Ist halt auch ein anderer Typ und ist natürlich auch älter und hat mehr Erfahrung und mehr Selbstvertrauen so getankt über die Jahre. Brown hat noch nicht mal ein Tattoo und hat gesagt, wahrscheinlich habe ich ein bisschen Angst vor den Schmerzen. Also, ne, das hatte neulich im Pressegespräch in einer Medienrunde mit uns in Herzogenaurach da so erzählt, als ich ihn danach gefragt habe, weil halt sein Konkurrent ja nun genügend Tattoos hat und ob er sich an dem eventuell orientieren will. Und fand ich irgendwie auch fast eine süße Antwort, oder?
Aber Nagelsmann lässt nicht Brown spielen, weil er Angst hat, dass er sich zusammen mit Raum dann am Ende vielleicht doch dieses Partner-Tattoo machen lassen will, selber Angst hat vor der Nadel.
Nee, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber da geht es um Nagelsmann und Raum. Ne?
Genau, ja. Das passte natürlich gerade ganz gut rein. Wir hatten es neulich im Fever-Pitch-Podcast vor ein paar Wochen auch schon gesagt, dass die WM letztlich auch das Preisschild irgendwo für Brown festlegen wird. Jetzt hatten wir schon gesagt, 60 Millionen sind da irgendwo im Raum oder überhaupt die Nominierung natürlich den Preis auch etwas hochtreiben wird. Aber eine andere Geschichte, dass Nagelsmann Brown vertraut, ist das auch ein Zeichen an andere mögliche Reservisten oder die wir momentan als Reservisten einschätzen, dass es sich lohnt, Form zu zeigen, sich reinzuhängen und dass die erste Elf gar nicht so zementiert ist, wie wir das vielleicht schon dachten?
Ich glaube, dass Nagelsmann schon eigentlich grundsätzlich gerne eine relativ zementierte erste Elf hat. Also sagen wir mal ganz sicher in einer zentralen Abwehr, wenn Tah und Schlotterbeck da performen, dann wird es für Rüdiger schwer. Du wechselst nicht gern in der Innenverteidigung. Mhm. Aber auch mal ein kleiner so ein Sidestep. 2014 hat Joachim Löw das nach dem Spiel gegen Algerien getan und nach 103 Länderspielen Per Mertesacker rausgenommen. Wenn man das nochmal bedenkt, ne? Da wird vorm Viertelfinale so eine Entscheidung getroffen, dass dann einer, der über 100 Länderspiele hat, dann da nicht mehr spielt. Das macht man sehr ungern eigentlich als Trainer. Das hat er damals gemacht, weil halt Manu der Libero ungefähr 20 Mal retten musste, weil die da hinten zu langsam waren. Und dann haben fortan Hummels und Boateng gemeinsam dort gespielt. Boateng, der vorher Außenverteidiger war bei der WM, zum Teil. Und Philipp Lahm ist dann ja wieder auf die Rechtsverteidigerposition gerückt. Also da wechselt man sehr ungern. Im zentralen Mittelfeld habe ich den Eindruck, hat er sich auf Pavlovic und Metscher erstmal festgelegt. Auch da wechselt man natürlich nicht gern, weil das so das Herz der Mannschaft ist. Aber auch da haben natürlich auch andere Spieler, ist Groß noch da, da ist Goretzka noch da. Da haben sicherlich eher Spieler dann auch die Möglichkeit, auch noch durch gute Leistung im Training oder wenn sie reinkommen, irgendwie für was zu sorgen, auch noch für Personalwechsel. Mittelstürmerposition ist sicherlich eine, wo auch Woldemade und Undav natürlich mit den Hufen scharren und derzeit Havertz vorne ist, aber Havertz kann theoretisch auch rechts spielen. Rechts ist jetzt auch wieder so eine Halblücke entstanden durch Lennart Kahrs Ausfall. Da ist jetzt erstmal Sané vorne, Leveling gibt es noch. Also da, in den Bereichen erwarte ich so ein paar mehr Bewegung als so nach hinten. Weil da hat man ganz gern so eine stabile Achse.
Und für diese Spieler da vorne könnte es natürlich dann eine perfekte Bühne einfach sein, jetzt mit Curaçao einen Gegner zu haben, wo man ja erwartet, dass sich die Torchancen häufen werden und dass man unheimlich viele Möglichkeiten haben wird, da dann auch für Erfolgserlebnisse zu sorgen. Ja. Läuft man da auch Gefahr, die jetzt vielleicht im Vorfeld dann zu unterschätzen?
Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil eine Weltmeisterschaft so riesengroß ist für jeden Spieler. Das ist einfach ein solches Ereignis. Die Aufregung ist so groß und die Motivation deshalb auch. Also unterschätzen kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch nicht mit dieser Mannschaft. Also unterschätzt hat Deutschland Mexiko 2018 in Russland. Da war so eine gewisse Arroganz, die ja dann auch Joachim Löw dann später im Rückblick zugegeben hat. Aber das mit dieser Mannschaft jetzt, auch jüngeren Mannschaft, und auch den Erfahrungen, die man als deutschen Eröffnungsspielen, also Erstspielen der deutschen Mannschaft 2018 und 2022 hatte gegen Mexiko und dann ja auch gegen Japan zweimal verloren. Wobei Japan nicht unterschätzt worden ist 2022, da bin ich ganz sicher. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da viele Tore fallen werden, weil die Mannschaft hochmotiviert und konzentriert zur Sache gehen wird und Curaçao einfach nicht gut genug ist.
Ja, 83. der Weltrangliste, zweitschlechtestes Team der WM, gerade noch so vor Neuseeland, was die Weltranglistenposition anbelangt. Bevölkerungsärmster Teilnehmer der WM-Geschichte, 156.000 Einwohner. Oh gut, das ist schon wirklich nicht viel. Verlor in diesem Jahr schon gegen Schottland mit 1-4, gegen Australien mit 1-5 und gegen China mit 0-2, hat aber Aruba mit 4-0 geschlagen. Also die kommen mit breiter Brust. Ah, ist böse. Und haben in der Sportbild, der Abwehrspieler Van Ejima hat gesagt, wir können Deutschland wehtun.
Ja, gut. Ah ja, okay, das habe ich noch gar nicht gelesen. Dick Advocat hat das ja auch so ein bisschen gesagt, der Trainer, der ist ja auch ein bisschen lockerer geworden als früher. Ja, ich meine, was sollen die denn jetzt sagen vorher?
Klar,
ne?
Klar.
Also wir, das ist ja,
wir ich ergeben meine, man uns.
Hat ja im Fußball alles schon gesehen. Ich habe selber mal eine Aufstiegsrunde gegen die HSV-Amateure gespielt, auswärts, und wir sind da hingefahren und hatten im Grunde abgeschlossen mit der Aufstiegsrunde, weil wir irgendwie dachten, wir haben überhaupt gar keine Chance gegen die, die sind einfach zu gut für uns, und wir haben 4-2 gewonnen. Es kann auch irgendwie viel passieren im Fußball, aber nicht jetzt bei Deutschland gegen Curaçao. Also das, wenn wir jetzt mit unserer Journalistenmannschaft gegen Deutschland spielen, gegen die deutsche A-Mannschaft da spielen würden, hätten wir auch 0,0 Chance, und das wüssten wir alle. Und es ginge dann darum, ob das zwei- oder dreistellig würde. Und in diesem Fall geht es darum, ob es einstellig bleibt. Also da bin ich mir ganz sicher, dass das in die Richtung Saudi-Arabien 2002 geht. Damals 8-0. Damals hat Klose 3 Tore gemacht. Und das hat ihm ja unglaublich viel Selbstvertrauen gegeben, dass diese 3 Tore auch für das weitere Turnier, was ja dann super gelaufen ist, mit Rudi Völler damals als Teamchef, nicht als Bundestrainer, weil er die Lizenz nicht hatte. Und das Turnier ist mit einer ganz durchschnittlichen Mannschaft wunderbar gelaufen. Die Leute, die Spieler haben so einen Teamgeist entwickelt. Sowas ist ja immer unglaublich wichtig. Mhm. Und haben natürlich auch das nötige Glück dann gehabt in der Folge, in den Spielen, in der Hauptrunde. Da ging es dann im Achtelfinale gegen Paraguay weiter. Ja. Jetzt wäre das im Achtelfinale womöglich Frankreich. Mhm. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir so in der Öffentlichkeit das auch anerkennen würden, wenn Deutschland gegen Frankreich im Achtelfinale tatsächlich spielen würde und verlieren würde. Dann wäre das nicht so, wie das in der Vergangenheit war. Selbst wenn Deutschland im Viertelfinale ausgeschieden ist, wie 1998 war, oder 1994, war ja dann großes Jammern. Das wäre, glaube ich, in diesem Fall nicht so.
Aber da war ja auch der Gesamtauftritt der Mannschaft eher sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man die Dokumentation über 94 gesehen hat, dieser Haufen da, oder auch 98 war ja auch ähnlich, da waren sie sich ja auch alle irgendwo nicht so richtig grün mit Matthäus, der zurückkam, Olaf Thon, der weggeschoben wurde dann, also das war alles sehr schwierig. Aktuell wirkt es ein bisschen harmonischer.
Ja, aktuell gibt es keine echten Geschichten da aus dem deutschen Camp. Also unsere Reporter da vor Ort, also da gibt es keine Krach- und Zoff-Geschichten, noch nicht mal ansatzweise. Auch keine großen Verletzungen. 2002, weiß ich, hatte Michael Ballack ein Compartment-Syndrom. Da ging es dann darum, kann Ballack spielen? Und da hing wirklich ganz viel an Ballack. Ich meine, wir erinnern uns an 2006, als Ballack im ersten Spiel spielen wollte und Klinsmann gesagt hat, du spielst noch nicht. Das war gegen Costa Rica damals, gab es auch große Schlagzeilen. Da ist diesmal nix. Also da herrscht Ruhe im Karton, ist ja auch gut so. Mhm. Also wir haben jetzt vorhin so ein bisschen über Baumann und Neuer gesprochen. Ne? Das könnte man jetzt irgendwie mehr problematisieren. Wir haben es ja schon getan, aber ich glaube, mehr steckt da jetzt auch nicht hinter.
Mehr können wir wirklich wohl nicht rausholen, aber wo du 2006 ansprichst, 4-2 gegen Costa Rica, ja im ersten Spiel ein Erfolg, der aber dann trotzdem irgendwo dann auch erstmal kritisiert wurde, weil es gab ja 2 Gegentore. Kann sowas gegen Curaçao auch trotz eines vermutlich hohen Sieges passieren, dass vielleicht nicht wir beiden, wir feiern es ab, aber noch jemand dann irgendwie das Haar in der Suppe findet und sucht?
Also das wird gegen Curaçao nicht passieren, weil Curaçao keine 2 Tore schießen wird. Klingt jetzt alles echt arrogant und ich unterschätze das vielleicht, aber ich glaube halt, dass die Spieler das nicht unterschätzen, weil die natürlich auch noch in einer anderen Situation sind. Aber ich erinnere mich an 2006, da gab es noch ein Testspiel, ganz kurz vor der WM gegen Japan, und da hat Deutschland auch Gegentore kassiert, ich glaube sogar 3 waren es. Und danach hat Michael Ballack gesagt, wir können so nicht spielen bei der WM. Ich muss auf die Doppel-6 gemeinsam mit Frings. Wir müssen eine echte Doppel-6 bilden. Ich kann nicht davor rumtouren, so auf der 8 und auf der 10. Klinsmann hatte das eigentlich vor. Und dann ist Ballack halt zurück auf die, neben Frings auf die Doppelsechs, hat aber ja in dem Spiel gegen Costa Rica nicht gespielt, haben wir eben drüber gesprochen. Mhm. Und Deutschland war damals nicht stabil, bis dann Ballack und Frings diese Doppelsechs bekleidet haben. Und dann hat das ja auch weiter im Verlauf des Turniers gut geklappt, bis dann Frings im Halbfinale nicht gesperrt war von der FIFA, weil er in dieser Keilerei nach dem Elfmeterschießen gegen Argentinien mit verwickelt war und die FIFA ihn dann gesperrt hat. Da war sozusagen diese Doppelsechs Ballack Frings aufgebrochen, statt Frings hat dann Kehl gespielt und wir wissen alle, was passiert ist. Deutschland hat 2-0 verloren.
Ganz genau, in der Verlängerung. Dann Pirlo auf der anderen Seite, auf der Sechs mit seinen Geistesblitzen, den italienischen Sieg dann letztlich eingeleitet. Was eben schon gesagt, also du glaubst, dass gegen Frankreich, wenn man da verlieren sollte, wenn man da hinkäme und dann verlieren sollte, dass dann die Öffentlichkeit in Deutschland das durchaus positiv wahrnehmen müsste. Was müsste denn bis dahin gezeigt worden sein, dass es dann am Ende auch so wahrgenommen wird, wie vielleicht jetzt auch bei der EM, das Aus gegen Spanien, was ja vor allen Dingen dann mit dem Kukurea-Handkrams da in Verbindung gebracht wurde und deshalb schon mildernde Umstände galten.
Ja, aber wenn man ehrlich ist, war Deutschland gegen Frankreich in der Verlängerung groß, war nicht mehr top, der war nicht mehr so fit, dass er wirklich dann auch noch alle Lücken zulaufen konnte. Das war halt auch ein großes Thema in der Verlängerung. Und Frankreich konnte mit freiem Fuß flanken und frei köpfen und so ist das Tor da gefallen. Ja, also bei allem, was wir über das Handspiel diskutieren können, so ist halt das Tor dann gefallen und es kam nicht zu einem Elfmeterschießen oder ein deutsches Tor noch weiter, sondern Frankreich hat mit freiem Fuß vom 16er Eck aus flanken können und somit gewonnen. Quatsch, Spanien.
Spanien.
Aber was natürlich, wenn Deutschland ins Achtelfinale gegen Frankreich käme, wäre Deutschland vorher Gruppenerster geworden. Ja. Das ist sozusagen die Voraussetzung. Mit anderen Worten, es wäre dann ja auch schon ganz gut gelaufen vorher. Dann wäre wahrscheinlich gegen Elfenbeinküste und Ecuador auch zumindest ordentlich gespielt worden. Mhm. Und man hätte das 16. Finale auch gewonnen. So, wenn natürlich Deutschland jetzt als irgendwie einer der besten Dritten weiterkäme und dann im Achtelfinale ausschiede gegen einen Gegner, den wir denn jetzt noch nicht kennen. Das wäre natürlich dann eine andere Bewertung. Deswegen Frankreich im Achtelfinale wäre ja die Voraussetzung, die beiden Gruppenersten. Und dann wäre es ja ein recht erfolgreiches Turnier. Dann wäre Deutschland Gruppenerster geworden. Die sind bei den beiden letzten Turnieren jeweils nur Gruppendritter geworden. Ich glaube, einmal sogar Letzter der Gruppe. Gruppenletzter 2018. Ja. Hinter Mexiko, Schweden und Südkorea. Ja, als 2018 als Weltmeister.
Ja.
Also das wäre, glaube ich, in der Öffentlichkeit jetzt was anderes, wenn man ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit sieht schon, dass Deutschland jetzt nicht unbedingt Top-Favorit ist. Mhm. Viele trauen der Mannschaft trotzdem einiges zu. Aber gegen Frankreich, gegen so einen Gegner, wenn man dann da, das wäre dann so ähnlich die Wahrnehmung wie das Viertelfinal aus gegen Spanien bei der Heim-EM. Ein bisschen in die Richtung. Ja. Und ich bin halt auch ziemlich sicher, wir haben ja am Anfang eben so geredet, Malte, über so die Stimmung im Land und dass die irgendwie nicht so toll ist und dass irgendwie die negativen politischen Themen groß sozusagen die Überschrift dieser Weltmeisterschaft sind. Aber ich bin mir natürlich ziemlich sicher, dass die Deutschen auch ein Feiervolk sind und natürlich total bereit sind, Partystimmung zu entwickeln, wenn Deutschland Fußballspiele gewinnt bei dieser WM. Das war 2002 auch der Fall. Da hat niemand was von der Mannschaft erwartet. Und am Ende war eine halbe Stunde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie der Flieger landet. Das wurde gefilmt. Und ich kann mich noch erinnern, die wurden gefeiert. Rudi Völler wurde gefeiert ohne Ende. Die sind ins Finale gekommen gegen Brasilien. Die Bereitschaft hier im Land ist ja immer auch da. Mhm. Ja. Und dann auch dann so diese ganzen politischen Themen können sowieso viele Leute nicht mehr hören. Die wollen, dass es jetzt losgeht und Fußball gespielt wird. Aber ich kann mich von den politischen Themen einfach auch nicht einfach so befreien und so tun, als wäre die Welt irgendwie durch Fußball eine bessere. Also das ist sicherlich nicht der Fall.
Wir sind ja nicht der DFB, der sich das einredet.
Ja, der DFB, das war schon interessant. Die erste Pressekonferenz da im WM-Camp hat Rudi Völler alleine bestritten. Mhm. Obwohl Bernd Neuendorf, der Präsident, ja auch vor Ort war. Also eigentlich haben sowas immer so eine Eröffnungs-PK, hat sich der Präsident eigentlich auch mal blicken lassen. Aber das hat Neuendorf nicht gemacht. Also der wusste genau, in welche Richtung da viele Fragen gehen würden. Und Rudi Völler kann diese Rudi Völler-artig wegräumen. Mhm. Ne? Mit seiner Art wird dem auch viel mehr nachgesehen als dem Bernd Neuendorf. Und der ist interessant, dass der da nicht aufgetaucht ist. Ja. Ne?
Also es ist das wieder, dass sie sich hinter der Mannschaft irgendwo ein bisschen verstecken. Jetzt eben nicht hinter den Spielern, sondern dann eben hinter der sportlichen Führung.
Ja, hinter dem Sport halt. Ne? Mhm. Also klar, ich meine, die Erfahrung von 2022 in Katar, ich habe das ja alles da selbst miterlebt, wie die dann da vor die Presse treten mussten, Neuendorf und Bierhoff damals, und am Nasenring von Infantino durch die Manege getrieben worden sind. Und ja, das ist alles verquer gelaufen damals, muss man echt sagen. Und hat auch aus meiner Sicht natürlich auch auf den Sport abgestrahlt. Also wenn man sagt, das eine hat mit dem anderen so gar nichts zu tun, die Gesamtstimmung. Also wenn man da noch mal kurz zurückdenkt, dass Hansi Flick sich geweigert hat, einen Spieler mit zur Pressekonferenz zu nehmen, am Tag vor dem Spiel, weil die Fahrt genau eine Stunde in das Pressecenter war, am Tag vor dem Spiel eine Stunde dahin, eine Stunde zurück, auf einer völlig leeren Autobahn. Ich meine, jetzt muss man am Tag vorher halt 1500 Kilometer fliegen und dann eine Pressekonferenz absolvieren. Das nur noch mal, ja, um das einzuordnen. Und die haben sich geweigert, einen Spieler mitzunehmen. So schlecht war die Stimmung, so gegen die Medien, so gegen Katar, so fühlten die sich missverstanden. Und das hat natürlich auch in die Mannschaft abgestrahlt und extrem auf den Bundestrainer abgestrahlt, der einfach mies gelaunt war durch die ganzen Umstände. Und das, glaube ich, da habe ich einen anderen Eindruck von Nagelsmann jetzt. Das macht natürlich was. Wir haben auch Berti Vogts gesehen in der Doku, die du angesprochen hast. Ja. Wenn so ein Trainer dann schon angeschlagen ist, das ist ganz schlecht. Und das habe ich trotz aller Kritik an Nagelsmanns Öffentlichkeitsarbeit, den Eindruck habe ich nicht.
Chill and relax. Das ist das Motto dann. Und dann werden wir mal gucken, was wir nach dem ersten Spiel dann rausziehen werden. Hoffentlich mit einem Ergebnis, was dann auch die Stimmung in die sportliche Richtung dann so gut macht, dass vielleicht die Mannschaft dann ein bisschen auch von einer Euphorie in der Heimat tatsächlich getragen wird, allen Nebengeräuschen zum Trotz. Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau. Danke, dass du da warst heute.
Vielen Dank für die Einladung, Malte.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.